Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Samira El-Wazil, Autorin, Satirikerin, Schauspielerin, kritische Beobachterin unserer Medienwelt, unter anderem als Kolumnistin auf dem Online-Portal Übermedien. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wir können ja gleich mal medienkritisch einsteigen. Blick auf die aktuelle Ausgabe der Bild-Zeitung. Nach den iranischen Raketen aufs US-Militär schreibt die Bild: Kein Krieg, danke, Mr. President. So kann man auch Komplexität reduzieren, ne?
Absolut. Und was aber auch interessant ist an der Schlagzeile ist, die Bild ist ja normalerweise bekannt dafür, Angst zu schüren. Mhm. Also Harun Faruqi und Willem Flusser hatten mal in einem Gespräch gesagt, das Magische an der Bild sind die in Brutalität gebadeten Lettern. Immer dieses Rot, Weiß, Schwarz. Und dass hier einfach mal eine Dankesbekundung und das in Kombination mit Präsident Trump stattfindet auf der Seite 1 ist wirklich, also medienkritisch betrachtet, bemerkenswert.
Bemerkenswert. Es klang fast so ein bisschen wie Chapeau, aber nein, so weit würden Sie nicht gehen.
Nein, also wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind, dass wir uns für einen nicht ausgeführten Krieg bedanken, dann kann ich jetzt nicht den Hut ziehen davor. Aber.
Ich habe die Bild-Zeitung hier gerade auch mal weitergereicht. Heute ist ja Donnerstag, offenes Studio. Wir haben also Publikum da. Herzlich willkommen auch an Sie. Mit Blick auf den Iran, die Lage hat sich ja faktisch beruhigt. Es ist einigermaßen ruhig am Golf, aber natürlich weiter Thema, und sei es auch für die SPD heute, die sich ja nicht ganz sicher ist, ob sie noch deutsche Soldaten in der Region sehen will oder auch nicht. Und die ja sowieso über so einiges unsicher ist. Darüber werden wir reden. Und natürlich auch über, kein Thema in der Bild. Es kam zu spät, glaube ich, oder? Meghan und Harry?
Zumindest nicht auf Seite 1, aber natürlich Lena und Mark Foster.
Ja, okay. Gut, aber die britischen Royals haben keine Lust mehr, Royals zu sein. Jetzt höre ich gerade von der Redaktion, die Bild hat es auf die letzte Seite noch gebracht. Wir haben ja echt schon hochrangige Politiker gehabt auf diesem Stuhl, auf dem Sie sitzen. Parteivorsitzende, ehemalige Außenminister, aber noch nie, und das zählt auch dazu, wenn man sie vorstellt, noch nie eine ehemalige Kanzlerkandidatin. Das waren Sie. Für die Partei, für die Satirepartei, die Partei, Martin Sonneborn, 2009, richtig?
Genau, ja, 2009, ja.
Und ziemlich jung damals, 23.
Genau.
Okay.
10 Jahre, oh, ja, ich, now I feel old.
Oh, I'm sorry. Gut, machen wir ganz schnell weiter. Wir schauen jetzt auf eine Partei, bei der sich ja schon einige gefragt haben, und zwar auch führende Parteipolitiker selbst. Lohnt sich das eigentlich noch mit der Kanzlerkandidatur, mit der eigenen? Die Bundestagsfraktion der SPD trifft sich heute zur Klausur. Mit dabei die neuen beiden Parteichefs, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Das Ziel, einen politischen Plan fürs kommende Jahr festlegen. Frau El-Wazil, ich frage Sie das vor allem ja auch als Medienbeobachterin. Wenn Journalisten auf die SPD gucken, dann gibt es da grundsätzlich so einen Anfangsverdacht. Schon seit einiger Zeit, da herrsche Streit, da herrsche Orientierungslosigkeit. Aber kann natürlich auch sein, dass das berechtigt ist.
Ja, also ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist, glaube ich, schon eine voreingestellte Meinung in Bezug auf die Berichterstattung. Das hat man im Dezember sehr stark gemerkt, als nach Wahl der neuen Spitze ein totaler Katastrophismus im Politjournalismus ausgebrochen ist und alle den nächsten politischen Weltuntergang prognostiziert haben. Und es sich manchmal, ich will niemandem was unterstellen, aber es fühlte sich manchmal auch an, als seien die Berichte schon vorher zurecht geschrieben gewesen und dann in Textbausteine irgendwie wiederverwendet worden. Nichtsdestotrotz macht die SPD es aber einem auch nicht immer leicht, wie soll ich sagen, nicht ein bisschen irritiert zu sein, zumindest über die Kurswechsel, die regelmäßig stattfinden. Repräsentativ dafür ist natürlich, dass die Spitze sehr stark ins Jahr reingegangen ist. Klare Lösungen, also sei es Mindestlohn, sei es die Bodenwertsteuer und so weiter. Und dann aber natürlich von den proklamierten Zielen sofort wieder, was heißt sofort, aber graduell wieder abweicht. Und in der Klausurtagung wird natürlich zu besprechen sein, wie man jetzt den Kurs weiterverfährt. Mhm. Und wichtig ist auch, interessant ist, es wurde über alles Mögliche gesprochen, also Bondpflicht, Bodenwertsteuer und so weiter, aber nicht, wie es mit der GroKo weitergeht. Und das ist das wichtigste Thema. Und wo es vorher klar war, ist es jetzt ein bisschen unschlüssig.
Genau, das ist wahrscheinlich auch das größte Thema, wenn man auf der Suche ist nach sich in die Tasche lügen. und ich glaube, das würde ich ergänzen an dieser Stelle, wenn Sie sagen Richtungswechsel. Häufig ist es ja einfach auch diese doppelte Kommunikation. Mhm. Einerseits sagt man, das ist alles falsch, was wir da machen. Wir müssen raus aus dieser GroKo. Gleichzeitig sagt man, aber wir haben doch so viel erreicht. Dieses neue Führungsduo repräsentiert es ja quasi in sich, dass sie eigentlich ja mit diesem Schwung diese Wahl für sich entschieden haben und jetzt sagen, aber mal halblang und im Verein mit Kevin Kühnert. Das ist politisch, ich glaube, es ist nicht mal wirklich lauter. Man könnte noch sagen, ich würde die SPD immer verteidigen, wenn sie sagt, Kompromisse sind besser als gar nichts zu erreichen. Aber das ist letztendlich ist es ein bisschen eine versteckte oder verlogene Kommunikation.
ja, also ich bin da bei Ihnen, wenn Sie sagen, im Zweifel, wenn Sie auch die SPD verteidigen wollen. Ich will Ihnen das nämlich nicht unterstellen. Ich glaube, es sind tatsächlich einfach verschiedene Dynamiken parteiintern am Ziehen, verschiedene Vektoren, die in verschiedene Richtungen wollen. Es ist einfach GroKo, ja oder nein. Und in der Basis gab es tatsächlich einen Ausdruck dafür intern, das hieß geordnete Veränderung. Also Veränderung ja, aber bloß nicht zu schnell und bloß nicht zu viel auf einmal. Und vielleicht ist das jetzt die Entwicklung. Also ich wünsche es der SPD, dass sie tatsächlich eine Veränderung erreicht, wenn diese auch geordnet offenbar stattfinden muss, damit irgendwie alle Seiten glücklich sind.
Ja, ist halt immer die Frage, wie lange man für diese Ordnung braucht. Ne?
Ja,
und man kann da, wenn man den Anfangspunkt setzen will, vielleicht schon ein bisschen früher sagen, das ist jetzt schon einige Jahre, dass die SPD sich da ordnet und irgendwie zurückziehen will.
Absolut.
Halten wir fest, das ist noch nicht das Ende der SPD, aber das ist das Ende der Zeit, die wir uns heute für die SPD nehmen. Ein Thema hat seinen Ursprung tief in den 80ern. Als ein junger, ungestümer Grüner namens Volker Beck einen Text schrieb und in einem Buch veröffentlichte, in dem er eine teilweise Entkriminalisierung von gewaltfreiem Sex mit Kindern angeregt hatte. Das war großes Debattenthema schon vor vielen Jahren, als Beck mittlerweile Bundestagsabgeordneter für die Grünen war. Die ganze Partei hatte eine Debatte am Hals über diese Anfangssünden. Und der Spiegel hat diesen heiklen Beckschen Buchbeitrag aus den 80ern online veröffentlicht. Und zwar, da hören wir mal den Medienrechtler Christian Solmecke, auch in einer besonderen Art und Weise.
Natürlich hat sich der Spiegel mit beiden Texten von Volker Beck auch auseinandergesetzt. Aber hier bestand die Besonderheit, dass der Spiegel den Text von Volker Beck als PDF ins Internet gestellt hat. Und wenn man jetzt den Spiegelbericht dazu nicht gelesen hat, dann konnte man den Text von Volker Beck einfach so runterladen. Und damit war er frei verfügbar in der Öffentlichkeit, ohne den Kontext des Spiegelberichts.
Das sagt Christian Solmecke, Medienrechtler. Volker Beck, das muss man auch dazu sagen, hat sich damals vom eigenen Text ganz klar distanziert, wollte ihn deshalb auch nicht erneut veröffentlicht sehen, vor allem nicht so. Klagte, und diese Klage, die liegt jetzt heute abschließend beim Bundesgerichtshof. Lange Vorgeschichte und jetzt die Frage an meinen heutigen Gast, die Autorin Samira El-Wassil. Hat Volker Beck ein Recht darauf, dass das in Vergessenheit gerät oder zumindest nicht verbreitet wird?
Dazu zwei verschiedene Sachen. Also ich glaube definitiv an eine Art, nicht Recht des Vergessens, aber des geschichtlichen Einordnens sozusagen. Also ich kenne das zum Beispiel auch vom Comedy Writing, dass ich merke, dass Gags, die ich früher mal geschrieben habe, sehr schlecht gealtert sind. Das Problem hatte auch...
Jetzt bin ich natürlich verlockt, nach einem Beispiel zu fragen. Sie können ja kurz drüber nachdenken.
Später vielleicht. Aber das ist auch Trevor Noah zum Beispiel passiert mit seinen Tweets, wo dann 8 Jahre alte Tweets vorgeholt worden sind und dann gesagt worden ist, das war Fat-Shaming. Oder auch Leute, die nach MeToo erst plötzlich eine Bewusstseinsveränderung in Bezug auf Feminismus hatten. Die früher auch so Texte geschrieben haben, na, Frauenquote braucht kein Mensch, die jetzt aber ihre Meinung geändert haben. Das heißt, ich glaube definitiv, dass unsere Kultur und unsere Gesellschaft ein Recht auf Meinungsänderung, Haltungsänderung gestatten muss und dementsprechend Texte nicht jedes Mal hervorrufen sollte, um etwas aus der Vergangenheit zu belegen oder die Person eine Hypokrisie vorzuwerfen, dass sie jetzt anders handelt, als wie sie zum Beispiel vor 20 Jahren geschrieben hat. Mhm. In diesem speziellen Fall finde ich aber bemerkenswert, dass die PDF, um die es geht, also das war ja dieses Manuskript, wo es um Entkriminalisierung von sexuellen Beziehungen zwischen Minderjährigen und Erwachsenen ging, dass er diesen Text geschrieben hat und ihn dann nochmal veröffentlicht hat mit einem grauen Wasserzeichen, wo ganz groß draufsteht, ich entschuldige mich für diesen Text, ich distanziere mich davon. Hm. Und dass dieser Text nicht verbreitet worden ist, sondern einer eben ohne dieses Wasserzeichen, ohne den Vermerk der Distanzierung, das ist tatsächlich ein Problem, weil dann nach wie vor dieser Originaltext da ist, ohne die historische Einordnung von dem Autoren, also von Volker Beck selbst. Mhm. Und das halte ich für höchst relevant. Das muss man jedes Mal mitdenken und mit einbeziehen dann in die Bewertung alter Texte.
Wobei das natürlich auch, ich meine, man öffnet da Tür und Tor, auch für sozusagen Geschichtsklitterung, ja, was die eigenen Dinge angeht. Es gibt ja bestimmt auch Sachen, wo man sagen möchte, nein, das möchte ich mal wirklich im Original sehen, ohne zusätzlichen Kommentar, sondern wirklich mal wissen, was hat dieser Mann, diese Frau in dem Jahr wirklich zu dem Thema gedacht. Man muss da aufpassen, glaube ich.
Klar, aber die Integrität des Textes als solches ist ja nicht aufgegeben. Also, wie gesagt, durch dieses Wasserzeichen, sondern man kann sich tatsächlich einen Eindruck davon machen, was für auch komplett idiotische Gedanken dann Volker Beck offensichtlich in den 80er Jahren hatte. Aber man muss den Text einfach mit dem Bewusstsein lesen, dass er heute sagt, das ist alles falsch, was ich geschrieben habe. Das ist nicht richtig. Und ich denke, das muss man einer Person auch zugestehen.
Genau, das muss man zugestehen. Also im Prinzip kein Recht auf Vergessen, aber vielleicht ein Recht auf Vergebung oder auch Einordnung.
Einordnung.
Ich finde das bei diesem Thema, das haben wir wirklich viel diskutiert. Daniel Cohn-Bendit war ein anderer Name. Man muss es ja auch wirklich im Zeitkontext sehen, dass da Menschen auch mit scharfer, spitzer, zuspitzer Feder gegen eine sehr prüde Sexualmoral versucht haben anzuschreiben. Auch in dem Kontext so ein bisschen zu schockieren möglicherweise. Jetzt denke ich aber auch nochmal in die andere Richtung. Wir hatten gerade vor einiger Zeit die Debatte um einen CDU-Kommunalpolitiker in Sachsen-Anhalt, der eine Neonazi-Vergangenheit hatte, als er junger Mann war. Und der, so sagte er es zumindest, davon abgeschworen hat, eben sozusagen zurückgekehrt ist in die Mitte der Gesellschaft. Muss man das dann da auch gelten lassen?
Es kommt darauf an, inwiefern die Vergangenheit Einfluss nimmt, gerade auf sein aktuelles politisches Arbeiten. Und ich würde sagen, wenn er glaubhaft vermittelt durch Handlungen, Taten und seine politische Wirksamkeit, dass eine Distanzierung, eine klare und deutliche Distanzierung stattgefunden hat, dann, ich halte es nicht für verwerflich, die Information aufzubringen, aber man eben auch einordnenderweise sagen sollte, gut, aber heute ist er eben CDU-Politiker. Das ist, glaube ich, auch ein generelles Symptom vielleicht unserer Zeit, dass es einfach auch notwendig ist, Dinge auch im Kontext zu betrachten. Und ja, ich will nicht Verzeihlichkeit sagen, weil ich zum Beispiel eben die Aussagen von Volker Beck total schlimm finde. Also ich finde den Text auch inhaltlich nicht in Ordnung, aber irgendwie ein Verständnis dafür, dass Menschen einfach das Recht darauf haben, dumm gedacht zu haben in der Vergangenheit und dumm gehandelt zu haben in der Vergangenheit.
Am Abend kam es per Eilmeldung über eigentlich fast alle Kanäle, allen voran die BBC. Harry und Meghan haben keine Lust mehr, Prinz und Prinzessin zu sein. Sie geben, das ist die Meldung, einen Teil ihrer royalen Pflichten ab. Ich muss erst mal das in Gänze verstehen und deshalb ist Kirsten Lemke zu uns ins Studio gekommen. Sie geben einen Teil ihrer royalen Pflichten ab. Was heißt das konkret?
Einfach gesagt, sie sind nicht mehr Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie, sondern Familie Sussex. Also das möchten sie gern sein. Der Titel, den sie zurückgeben, der nennt sich Senior Royals. Königliche Hoheiten im gehobenen Rang wird das übersetzt. Das bedeutet ein Verzicht auf die Thronfolge. Das bedeutet kein Geld mehr.
Oh je.
Naja gut, die sind nicht arm.
Ich hab's geahnt.
Harry hat von seiner Mutter 20 Millionen Pfund geerbt. Also arm sind sie nicht. Aber sie sind nicht mehr Teil der Krone. Sie bleiben Teil der königlichen Familie, aber sind nicht mehr Teil der Krone.
Mhm. Die Sun schreibt vom Maxit. Kann man schön arbeiten mit diesem Begriff. Samira El-Wazil. Ist das einfach nur eine Boulevardnachricht? Sagen Sie jetzt bitte nicht ja, sonst hätten wir ein Problem. Ist es eine mit Folgen?
Nein, was interessant ist an dieser Nachricht, also auch nachrichtenwertlich natürlich, kann man sich fragen, wie relevant sind die Geschichten von Königshäusern heute überhaupt noch. Aber es gibt ein reges Interesse der Öffentlichkeit. Das merkt man an den zum Teil aggressiven Reaktionen darauf, die fast in einer Art Dienstleistungsmentalität den beiden gegenüber einfordern, dass sie gefälligst noch für die Öffentlichkeit verfügbar zu sein haben. Und das macht sich auch ein bisschen bemerkbar an der Reaktion des Königshauses selbst, dass im Grunde genommen sie auch sehen, dass ihre Marke jetzt gerade beschädigt wird. Also dieser ganze Vorgang zeigt ja, was für ein Marketing eigentlich hinter dem englischen Königshaus steht. Und plötzlich sind da zwei Markenbotschafter, die sich aus diesem Team entfernen, weil sie ein unabhängiges und auch pressefreieres Leben vielleicht in dem Sinne haben möchten.
Oh, ob das gelingt, ist natürlich die Frage, ne?
Also ich habe auch in der Welt gelesen, dass Prinz Charles tatsächlich vorhatte, so seine Familie so ein bisschen zu verschlanken oder abzurüsten, ähnlich wie das in Schweden passiert ist. Der schwedische König Carl Gustav hat ja 5 seiner Enkelkindern den Rang als Prinzen und Prinzessinnen entzogen, nämlich nur noch die Kinder seiner ältesten Tochter Victoria bleiben in der Thronfolge und die anderen sind raus von den beiden jüngeren Kindern und die Familie fand es in Ordnung.
Ja, konstitutionell hat das auch keinen Einfluss auf. Also es ist wirklich ein reines Imageproblem.
Eben, also Harry ist ja in Großbritannien die Nummer 7 in der Thronfolge gewesen. Echt, ja. Also da kommen noch sämtliche drei Kinder von
William
vor. Das
ist so wie der hochbezahlte Stürmer, der halt ewig lange nur auf der Ersatzbank sitzt und dann irgendwann sagt, okay, ich trainiere jetzt irgendwie eine Nachwuchsmannschaft vielleicht lieber. Aber was das für diese Institution Königshaus angeht, ist das natürlich schon sehr interessant, weil es natürlich, es kratzt ja erstmal an diesem sehr einfachen Bild, ist es ein Traum, Prinz oder Prinzessin zu sein. Es ist eher ganz häufig, und ich meine, gut, dafür muss man, glaube ich, nicht nur die Boulevardpresse lesen, es ist ja ganz häufig leider eher ein Albtraum.
Ja, es zerstört natürlich das Narrativ, das so zauberhaft angefangen hat, begonnen mit dieser Märchenhochzeit. Aber gleichzeitig macht es natürlich die Mechanismen, die zum Teil auch toxisch für alle Beteiligten sind, sehr deutlich. Also es fing mit der Berichterstattung der Hochzeit über die beiden an, der Verlobung und dann ihren Werdegang bis hin zu Forderungen, warum man das Baby nicht mehr sehe. Und auch Thematisierung der Ethnizität von Meghan, wo dann auch immer ein latenter Rassismus in der Berichterstattung mit schwappte. Also, dass dann zum Beispiel gesagt worden ist, oh, she's colorful, she's bringing some color zum Königshaus. Mhm. Was natürlich extrem, auf Dauer extrem belastend ist für so ein junges Paar. Und noch dazu in Anbetracht der Tatsache, dass ein biografisches Echo bei Harry ja nochmal alle Alarmglocken zum Klingen bringen muss, weil es natürlich Diana, seine Mutter, die also nahezu buchstäblich von Paparazzis eigentlich in den Tod gelenkt wurde, mehr oder weniger, dass ihn extrem belastet ist, also fraglos, und dementsprechend kann ich auch den Wunsch der beiden, sich zurückzuziehen.
Und was ihnen ja so vorgeworfen wurde, war eben auch, dass sie all das öffentlich gesagt haben, wie sehr sie darunter leiden, wie mit ihnen umgegangen wird, medial teilweise, nicht?
Absolut, da gibt es dieses Interview in Südafrika, wo sie wirklich den Tränen nahe und es ist herzzerreißend, weil sie sagt, sie wird hochschwanger angegangen von der ganzen Yellow Press Großbritanniens und sagt, sie ist einfach am Ende, sie kann das einfach nicht mehr tragen.
Es ist interessant, dass dadurch aber auch deutlich wird, dass diese Idee, einer hat einen Job und das ist eigentlich ein Job für zwei, halt immer weniger funktioniert in einer modernen Welt. Ne? Also früher, und das gilt ja bei königlichen Familien, galt es schon immer auch in beide Geschlechterrichtungen, also auch wenn sie die Thronnachfolgerin war, dann wurden die Männer im Prinzip degradiert zu den Männern an der Seite, zum Teil ja auch mit wirklich verheerenden Folgen wie Depression oder so in bestimmten Königshäusern, Niederlanden. Aber also das finde ich interessant, weil das wahrscheinlich so der archaischste Bereich ist, wo man im Prinzip, und Meghan Markle war ja als Person wirklich jemand selbst und musste sich dann zurückstellen. Aber man kann das ja übertragen. Ich meine, wir haben die Diskussion gehabt bei unserem Bundespräsidenten, also quasi unser König, ja, gewählt, ja, wo auch eine Frau an seiner Seite, die ein ganz eigenes Berufsleben hatte, dann zurückstehen musste. Insofern frage ich mich auch manchmal, kratzt es halt wirklich an sehr viel mehr?
Es ist auf jeden Fall ein Aufbruch, glaube ich, in eine Neuorientierung und auch neue Selbstwahrnehmung, beziehungsweise auch, man denkt über die Bedeutung von Adelshäusern und überhaupt vielleicht Royal Berichterstattung nach. Also welchen gesellschaftlichen Mehrzweck hat es noch oder welche Substanz hat es heutzutage noch? Es ist ja ein bisschen wie Telenovela, nur im echten Leben. Und ich glaube, das ist die Sehnsucht, die die Leute da noch drin sehen, aber es ist halt eine sehr archaische, sehr traditionelle Sehnsucht.
Heute Abend hätte er eigentlich aufgestellt werden sollen als Kandidat für das Bürgermeisteramt des bayerischen Dorfes Wallerstein für die Kommunalwahl im März. Doch die CSU muss auf den Unternehmer Sener Şahin verzichten. Der Mann zog zurück, nachdem es Unmut gab an der Basis. Der Mann ist muslimisch. Das war einigen nicht christlich genug in der CSU. Man muss dazu sagen, dass Sener Şahin massiv Rückendeckung bekommen hat von der CSU-Spitze. Man wollte ihn überzeugen, doch noch zu kandidieren. Aber Şahin sagt, und zwar, so höre ich es raus, ohne großen Groll, die Zeit für einen muslimischen Bürgermeister in der Provinz sei vielleicht einfach noch nicht reif. Diese Geschichte hat bundesweit Echo gefunden Anfang der Woche, zu Recht?
Ja, aus verschiedenen Gründen. Einerseits war da auf politischer Ebene auch großes Bedauern. Also erstmal ist es ein Knochenjob in der Politik zu arbeiten. Das heißt, wir sind auf alle aufgeschlossenen, demokratisch interessierten Menschen angewiesen, die bereit sind, diesen harten Job vor allem in der Lokalpolitik oder in der Kommunalpolitik anzunehmen. Und dass es dann scheiterte an...
Ja, woran?
Ja, also genau, das ist nämlich das Problem. Also die CSU ist nach eigener Aussage, beziehungsweise auch Dorothea hat das ja auch dann eben nochmal klargestellt, aufgeschlossene Partei, wo die Religion keine Rolle spielen sollte. Jetzt gibt es dieses große
Ziel. Ist natürlich in der Tat erstmal ironisch, wenn man christlich-soziale Union heißt.
Ne? Genau, das ist der springende Punkt. Dieses große C in CSU und CDU. Aber was bedeutet das heutzutage? Also es ist ja, wir haben ja 2020 und noch dazu haben wir ja, sie lachen.
Ja, aber, ich meine, früher wäre es ein Problem gewesen, gerade in dem Landstrich, wenn er Protestant gewesen wäre. Ja.
Genau, genau. Und er hat diese Diskrepanz. Also ich glaube, was aus allen sprach, war eher eine Wehmut und eine Verwunderung, dass wir wir offenbar doch noch nicht so weit sind. Und das hat er in diesem SZ-Interview auch sehr differenziert
in der Süddeutschen Zeitung, ja.
Genau, dargelegt. Der Soziologe Armin Nassi nannte das feinsinnig und ich würde das teilen. Es war ein sehr feinsinnig, sehr differenziertes Gespräch mit einer großen Empathie den Leuten gegenüber, die ihn komplett ablehnen aufgrund seiner Religion. Und ich glaube, dieses ganze Narrativ hat dieses Echo noch vergrößert, dass man es irgendwie unfair fand und einfach furchtbar schade. Des Weiteren, wir haben auch vermehrt jetzt Fälle von Hassangriffen und auch physischen Angriffen gegenüber Lokalpolitikern, Kommunalpolitikern, also Arndt Focke zum Beispiel in Estorf, der jetzt zurückgetreten ist, Markus Nied, Oberbürgermeister in Tröglitz, der auch zurückgetreten ist, die alle also keine Unterstützung vor Ort finden. Das heißt, die Kommunalpolitiker laufen uns gerade weg, weil vor Ort einfach keine Empfangsbereitschaft ist für die politische Arbeit von Kommunalpolitikern. Das heißt, wir sind angewiesen auf jede Person, die wir überzeugen können, irgendwie sich an der politischen Agenda zu stellen. Und wenn das so weitergeht, dann höhlen wir unsere Demokratie von innen heraus aus. Und deswegen der privaten Religion einer Person ist einfach furchtbar schade, ist furchtbar unnötig und ist es auch falsch.
Ja. Samira El-Wazil, ich habe erst, als ich dieses Thema einleiten wollte, habe ich kurz drüber nachgedacht, ob ich darauf anspiele, welche biografischen Wurzeln Sie auch haben. Ihr Vater ist Marokkaner, Ihre Mutter ist Deutsch-Amerikanerin.
Genau.
Ja, und dann habe ich mich aber selbst gebremst, weil wir ja auch intensive Debatten darüber haben, spielt das eigentlich überhaupt eine Rolle oder spielt das keine Rolle? Jetzt frage ich Sie mal, spielt das für Sie eine Rolle oder war es gut, dass ich das erstmal weggelassen habe?
Sie springen mit beiden Füßen auf den Kern des Grundproblems, weil... Das hatte Cem Özdemir in einem Tweet sehr interessant erklärt. Man kann als Person mit offensichtlichem Migrationshintergrund, der so phänotypisch nicht im archetypischen Deutschen spricht, noch so viel arbeiten, noch so viel professionell leisten, sozial leisten, sich wirklich so gut wie es geht integrieren, um einfach Teil der deutschen Gemeinschaft zu sein. Es wird dann nichtsdestotrotz doch die eigene politische oder gesellschaftspolitische Identität doch festgemacht an eben Aspekten wie einem Migrationshintergrund oder einer Religion. Und es gibt in der englischen Literatur ein Konzept, das heißt Double Consciousness von William Dubois, der bezog das auf schwarze Menschen, die im Grunde immer zwei Identitäten haben. Die Öffentlichkeitsidentität, die sehr angepasst und fast überintegriert sein möchte und alles richtig machen möchte und gute Noten schreiben und ein sehr gutes Deutsch sprechen, ein überartikuliertes, eloquentes Deutsch und so weiter. Und nichtsdestotrotz werden sie immer noch die Deutschen mit Migrationshintergrund bleiben. Der Witz ist, ich spreche ja darüber, über Integration, obwohl ich eigentlich gar nicht integriert sein müsste, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin. Das heißt, ich bin hier einfach, ich lebe hier in Deutschland.
Von hier.
Also man kann mir höchstens meinen bayerischen Migrationshintergrund vielleicht noch irgendwie um die Ohren hauen.
Die man aber auch nicht hört.
Gott sei Dank. Aber dieses Signal war einfach sehr, sehr schade für zumindest auch die Community in Deutschland, die vielleicht hier geboren ist und einen Migrationshintergrund hat und sieht, sie müssen noch viel mehr arbeiten offenbar.
Heute ist Donnerstag, offenes Studio hier. Das heißt also, Publikum hat die Chance, direkt live teilzunehmen. Wir haben auch gerade schon die Zeit genutzt, um über alles Mögliche zu reden, über die Musik zum Beispiel im Deutschlandfunk Kultur, aber auch über inhaltliche Themen, die uns heute beschäftigen. Ich hatte jetzt noch so einen Aufreger um einen Schriftsteller, der in den letzten Jahren immer wieder für Aufregung gesorgt hat mit seinen politischen Positionen, mit Anklagen gegen einen linken Mainstream, Meinungsmainstream, Uwe Tellkamp. Bei einer Lesung des rechten Magazins Tumult hätte er auftreten sollen. Der Dresdner Veranstaltungsort hat das Ganze dann jetzt aber abgesagt mit dem Hinweis darauf, man sei als Verein der politischen Neutralität verpflichtet und hat nochmal extra darauf hingewiesen, dieser Veranstaltungsort, dass man damit nicht Tellkamp adressiert, sondern den Veranstalter dieser Reihe, dieses Tumult-Magazin, das ganz klar eben auch so sich in rechten Kreisen bewegt. Samira El-Wazil, ist das nachvollziehbar, diese Absage für Sie?
Interessanterweise fehlte mir zuerst die Information, als ich das so als Schlagzeile gelesen hatte, dass es eigentlich eine Absage an das Tumult-Magazin war. Und das sind nämlich zwei verschiedene Sachen. Weil das Tumult-Magazin, das früher so eine Art linkes Kampfblatt war, ist sehr scharf rechts abgebogen und hat höchst fragwürdige Inhalte. Ich habe zwei Zitate mitgebracht, wenn ich die mal vorlesen kann, weil das mein Gefühl für dieses Magazin
bekommt.
Damit man
weiß, was das ist. Ja.
Da steht dann zum Beispiel in der einen Ausgabe, wird gesagt, die 68er werden überschätzt, vielmehr besorgte dieses Geschäft, und mit diesem Geschäft ist gemeint das Aufbrechen autoritärer Strukturen, also vielmehr besorgte dieses Geschäft nicht die 68er, sondern der sehr viel ambitioniertere Vorläufer, nämlich das tausendjährige Reich, welches innerhalb von 12 Jahren hier ganze Arbeit leistete. Mhm. Also die Aussage ist, dass die Nazis im Grunde genommen die viel größeren Hippies waren als die 68er, ja, grob zusammengefasst. Und eine andere Aussage ist, denn auch schon die Nazis lockten mit einem antibürgerlichen, erstaunlich liberalen Verständnis von Sexualität. Und die dritte Aussage, die ich einfach höchst fragwürdig fand, in nur einer Ausgabe, in einem Text, war, dass Migranten als neues revolutionäres Subjekt wahrgenommen werden, die mit Sprengstoff überaus versiert sind, lässt, Verzeihung, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen.
Man muss dazu sagen, ich kann es sehen, Samira El-Wazil hat einen wirklich komplett voll beschriebenen Zettel mit ganz vielen klugen Gedanken, die wir heute zum Teil auch schon hören konnten. Haben Sie es auf dem Smartphone.
Die armen Hörer, es tut mir unendlich leid dafür.
Aber wissen Sie, ich mache die Zwischenmoderation, während Sie suchen, das ist Live-Radio, also Sie merken, hier ist nichts geschnitten. Darf ich schon mal einen Gedanken mitgeben an dieser Stelle?
Bitte.
Ja, weil Tumult, dieses Magazin, Sie haben es beschrieben, okay, kann man sagen, da wäre ich auch dabei und muss diese Entscheidung gar nicht in Frage stellen. Sie wirft aber natürlich das alte Problem auf, der Debattenkultur, der Befürchtung, die manche haben. Ich sage es mal mit den Worten, die Uwe Tellkamp jetzt selbst verwendet hat. Es gibt zwar keinen Gesinnungskorridor, aber enge Wände.
Ja, das entbehrt natürlich nicht einer gewissen Ironie, dass er einmal auf der Bühne sagen muss, man kann seine Meinung nicht öffentlich sagen, weil sonst wird man nicht mal eingeladen und dann wird er nicht mal eingeladen. Klar, und natürlich ist das, wie man immer so schön sagt, Mühlen auf den Wasser auf den Mühlen der Rechten. Nichtsdestotrotz liegt das einem Fehlverständnis von Meinungsfreiheit zugrunde, nämlich Meinungsfreiheit bedeutet nicht das Recht auf eine Bühne. Meinungsfreiheit bedeutet einfach, dass ich auf einer Bühne etwas sagen kann, ohne direkt irgendwie weggesperrt zu werden und einzufordern, dass man überall auftreten kann, wo man aber nicht erwünscht oder eingeladen werden möchte, bedeutet nicht gleichzeitig, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird.
Ja, aber Recht auf Bühne, klar, das hat man nicht, aber natürlich darf man schon irgendwann mal erzählen, wie viele Bühnen stehen eigentlich überhaupt noch zur Verfügung und habe ich als jemand wie Uwe Tellkamp, das ist nämlich meine Befürchtung auch ein bisschen bei diesem Schriftsteller, der ja immerhin auch deutscher Buchpreisträger ist, dass er auch irgendwie immer weiter politisch abgedriftet ist, weil er keine anderen Freunde mehr gefunden hat. Also weil die Zahl der Bühnen, die das ertragen wollte, immer kleiner wurde.
Aber es zwingt ihn ja keiner, sich die Freunde zu suchen, die er sich gesucht hat. Also wenn er 2018...
Freunde braucht jeder.
Wenn er 2018 diese gemeinsame Erklärung mit Matusek und Thilo Sarrazin zusammen unterschreibt mit der Aussage, dass man mit wachsendem Befremden feststellt, dass Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt würde. Das hat ihn ja keiner gezwungen, so einen Text zu unterschreiben.
Nee, das stimmt. Aber ist das für Sie schon zu weitgehend? Also so eine solche Aussage, man muss die überhaupt nicht teilen. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich etwas, wo ich sagen würde, in einem Meinungsspektrum, in einem Land, in dem man sozusagen sehr unterschiedlich bewerten darf, wie die Dinge sind, ist das etwas, was noch nicht außerhalb des Sagbaren ist.
Er kann das total sagen, aber er darf dann nicht erwarten, dass er dann von jeder Bühne mit offenen Händen empfangen wird. Und wie gesagt, die Bühne hat sich ja explizit auch nicht gegen Tellkamp gestellt, sondern gegen Tumult, das Magazin, das wirklich noch viel fragwürdigere Aussagen getroffen hat und einfach dementsprechend wirklich gegen das Neutralitätsverbot. Jetzt ist aber wirklich der Wurm
drin. Ich habe noch mal ein Zitat, das ich einspielen kann. Wir haben mit Joachim Clement heute Morgen gesprochen im Deutschlandfunk Kultur, der Intendant des Staatsschauspiels in Dresden, über die Dresdner Stadtgesellschaft. Das ist ja auch so ein großes Dresdner Thema. Was ist da eigentlich los bei euch? Und auch mit dieser Frage, wie er das wahrnimmt, was so diesen berühmten, ich bin vorsichtig bei dem Wort, also die Meinung, ich nag's jetzt einfach mal, mit dem Meinungskorridor angeht. Und das war seine Antwort.
Ich finde, diese Stadt ist viel weniger polarisiert. Also ich habe das ganz anders erfahren. Ich bin seit 2,5 Jahren vor Ort und gerade im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadtbewerbung hat es viele Initiativen gegeben, wo sich Menschen begegnet sind und zur Kenntnis genommen haben und Veranstaltungen stattgefunden haben, die hier vor Jahren undenkbar gewesen wären.
Also sagt Joachim Clement, der Intendant des Staatsschauspiels in Dresden. Das klingt so nach Entwarnung, hey, macht euch mal nicht so Sorgen. Es findet schon ganz schön viel und ein breites Meinungsspektrum statt.
Ja, wobei ich auch immer Angst habe bei dem Wort Spaltung und Polarisierung, weil es nicht der Komplexität der Moderne und der Ambivalenzen, die gerade vorherrschen, also dass zwei Sachen gleichzeitig wahr sein dürfen, die sich vielleicht auf den ersten Blick widersprechen. Und deswegen würde ich, also vielleicht ist er ein bisschen zu optimistisch, aber ich würde nicht zu pessimistisch darauf reagieren.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Fällen, die wir jetzt hatten. Das war Bernd Lucke, der in Hamburg wieder seine Vorlesung aufnehmen sollte als Professor für Ökonomie, die gestört wurden. Und dieses nicht weggehen wollende Thema, ob wir eigentlich gerade gut genug andere Meinung ertragen oder uns zu schnell verbarrikadieren und in die andere Richtung schießen. Und ich sage das jetzt mal ohne Label rechts und links. Wie nehmen Sie das wahr?
Genau, das ist der springende Punkt. Also was bedeutet andere Meinung? Ich glaube, gegen Meinungspluralismus, also wir sind in einer demokratischen Grundordnung, wir haben eine Debattenkultur, die auch sehr rege ist. Wir haben soziale Netzwerke, in denen sich alle zu allem äußern können und es auch rege tun. Die Frage ist, was ist gemeint, wenn man sagt, andere Meinung akzeptieren? Also muss man quasi Meinungen akzeptieren, die demokratische Grundordnung in Frage stellen? Und das ist nun mal mit manchen Aussagen, Bernd Lucke fand ich auch höchst problematisch, by the way, aber mit Aussagen der AfD immer gegeben, dass zum Teil einfach Sachen, auf die wir uns konsensuell schon geeinigt hatten als Gesellschaft, plötzlich wieder irgendwie zum Politikum gemacht werden. Und man sich dann auch einfach immer nur fragt, warum fangen wir denn immer wieder von vorne an? Das kann ja nicht Startpunkt einer Debattenkultur sein. Mhm. Ich glaube schon, dass wir gut Meinungen aushalten können in Deutschland.
Ja.
Ich glaube, allein der Umstand, dass wir darüber diskutieren und dass das Thema Meinungsfreiheit bestimmt 4 Wochen lang also wirklich rege auf der Medienagenda war, ist, glaube ich, Ausdruck oder Manifestation dessen, dass wir...
Ja, es ist natürlich so eine Metadebatte, ne, die wir dann häufig führen.
Klar.
Es gibt so manche Gäste, wenn die hier sitzen, da kriegen wir ganz viele Hörerreaktionen, wie kann der überhaupt nur eingeladen werden? Ich nenne jetzt mal keine Namen, damit sie dann auch wiederkommen, aber und das finde ich immer, und das ist wirklich bei vielen Menschen, wo ich denke, nee Leute, das ist schon im Spektrum.
Ja, das ist auch die Aufgabe jetzt von Ihnen als Journalist natürlich, eine Einordnung zu machen. Ist er noch im Spektrum? Ich sehe auch kein Problem, wenn jemand, wie gesagt, die Werte der demokratischen Grundordnung ganz klar vertritt und ganz deutlich dabei ist, dann kann er natürlich eine andere Meinung zu Integrationspolitik meinetwegen haben als ich.
Die Kolumnistin Samira El-Wassil hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für Ihre Zeit hier heute.
Danke schön.
Die abgelaufen ist. Ich danke auch dem Publikum, das heute da war. Offenes Studio immer donnerstags.
Danke vielmals.
Sie können da auch gerne teilnehmen. Müssen uns nur eine kleine E-Mail schreiben an offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de. Dann können Sie beispielsweise schon am nächsten Donnerstag dabei sein.